Radio Prag Nachrichten.
Das Abgeordnetenhaus verschiebt die Verabschiedung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus. Der irische Autor John Benville hat den Franz Kafka Literaturpreis erhalten. Die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova hat beim Turnier in Istanbul die Russin Zvonareva mit 6:2 und 6:4 besiegt. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat am Dienstag die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz besucht. Klaus traf mit örtlichen Politikern und Vertretern der Wirtschaft zusammen und hielt in Linz einen Vortrag zur wirtschaftlichen Situation in Europa. Der Besuch wurde von Protesten der Atomgegner begleitet. Etwa ein Dutzend Vertreter der Anti-Atom-Organisationen hielten Schilder mit dem Spruch »Wir sind gegen Atomenergie, sind wir deswegen Trottel« und »Stopp Atomkraft« in die Höhe und kritisierten damit eine Aussage des tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg sowie das derzeit laufende UVP-Verfahren zum geplanten Ausbau des grenznahen tschechischen Kernkraftwerks Temelin. Klaus traf mit seinen Kritikern nicht direkt zusammen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat die Verabschiedung des Europäischen Stabilisierungsmechanismus, das heißt eines neuen Euro-Rettungsschirms, erneut verschoben. Über die Verschiebung wurde am Dienstag bei der Abstimmung über das Programm der Oktobersitzung entschieden. Diese Änderung des Lissabon-Vertrags wurde bereits Anfang September vom Europaausschuss des Abgeordnetenhauses unterstützt. Die Verschiebungen werden von den Bürgerdemokraten oder ODS wiederholt durchgesetzt. Und zwar mit Rücksicht auf die drohende Erweiterung der Schuldenkrise in weitere EU-Länder. Zur Verabschiedung ist die Verfassungsmehrheit, also 3/5 aller Stimmen, sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat nötig. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten, VV, will eine Koalitionsdebatte über die Direktwahl des Staatspräsidenten initiieren. Darauf einigte sich die Parteiführung am Dienstag. Laut der VV-Partei sei die Regierung in dieser Sache nicht aktiv genug. Mit der Direktwahl soll sich das nächste Treffen der Koalitionsspitzen befassen, die VV-Partei will aber ebenso eine Debatte im Abgeordnetenhaus und im Senat herbeiführen. Die Direktwahl des Staatsoberhauptes wird von allen Regierungsparteien offiziell unterstützt. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt im Abgeordnetenhaus zur zweiten Lesung vor. Für die Durchsetzung dieser Verfassungsänderung sind auch Stimmen der oppositionellen Sozialdemokraten erforderlich. Die Sozialdemokratische Partei unterstützt zwar die Direktwahl, fordert aber gleichzeitig Änderungen bezüglich der Kompetenzen des Präsidenten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit der Vorlage ist daher ungewiss. Das Verteidigungsministerium will 9000 Handbücher an tschechische Soldaten verteilen, die zur Vorbeugung des Extremismus in der Armee beitragen sollen. Beim Extremismus im Heer handelt es sich um keine massive Erscheinung, sondern eher um individuelle Versagen von Einzelpersonen, sagte Verteidigungsminister Alexander Vondra auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Prag. Die Armee organisiert außerdem Schulungen für die Soldaten, damit sie Äußerungen des Rechts- und Linksextremismus erkennen können. Der irische Schriftsteller John Benville hat am Dienstag in Prag den internationalen Franz Kafka Literaturpreis für das Jahr 2011 übernommen. Der Autor von 18 Romanen und unter anderem auch von dem Buch Prague Pictures wurde zum 11. Träger des Prestigepreises, der von der Franz Kafka Gesellschaft verliehen wird. Die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova hat im Auftakt zum WTA Masters in Istanbul die Russin Vera Zvonareva in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:4 besiegt. In der roten Gruppe des Turniers wird sie weiter auf die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark und die Polin Agnieszka Advanska treffen. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Mit örtlichen Nieselregen bzw. Regen muss gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. In Lagen über 1000 Meter erreichen die Höchstwerte 8 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Herzlich willkommen bei Radio Prag. Sie hören die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Unsere heutigen Themen: Der Gesundheitsminister hatte nach der letzten Protestwelle der Ärzte Besserung und höhere Löhne versprochen. Nun wollen ihn die Gewerkschaften beim Wort nehmen. Mehr dazu bei uns. Am Mittwoch starten zum 13. Mal die tschechisch-deutschen Kulturtage. Der Projektleiter von der Brücke-Most-Stiftung aus Dresden stand uns Rede und Antwort. Petra Kvitová schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach 14 Jahren tritt das erste Mal wieder eine Tschechin beim Masters an, dieses Jahr in Istanbul. Und im Anschluss an unser Tagesecho haben wir heute am Mikrofon Marcin Bobrowski, den ehemaligen IFA-Redakteur der Landeszeitung. Nach 2 Jahren zieht er Resümee über seine Tätigkeit in Prag. Das sind die Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann bleiben Sie doch einfach dran. Es scheint, als ob sich die Situation aus diesem Februar wiederholt. Damals hatten fast 4000 Krankenhausärzte mit ihren Kündigungen gedroht und wollten ins Ausland gehen. Schließlich einigte sich die Ärztegewerkschaft aber in einem Memorandum mit dem Gesundheitsminister darauf, dass die Löhne im Gesundheitswesen erhöht werden. Am Montag haben die Gewerkschaften jedoch ein Ultimatum an Gesundheitsminister Heger gestellt. Sie bestehen darauf, dass das Kabinett seine Versprechen vom Frühjahr einhält. Andernfalls fordern die Gewerkschaften den Rücktritt des Ministers sowie des gesamten Kabinetts. Martina Schneiberger fasst zusammen.
Mit dem Memorandum vom März dieses Jahres wurde die zu der Zeit angespannte Lage um die Entlohnung der Krankenhausärzte beruhigt. In diesem Jahr erhalten die Ärzte 200 bis 320 Euro mehr Lohn im Monat, wurde vereinbart. Im kommenden Jahr sollen dann die Löhne von Ärzten und Pflegepersonal um 10% steigen. Vor kurzem gab das Gesundheitsministerium jedoch bekannt, dass nicht in allen Krankenhäusern die notwendigen finanziellen Mittel für die versprochenen Lohnerhöhungen zur Verfügung stehen dürften. Martin Engel leitet die Ärztegewerkschaft. Er war auch einer der Hauptinitiatoren der Ärzteproteste zu Beginn des Jahres. Seinen Worten zufolge sind die Ärzte sowie das Personal der Krankenhäuser beunruhigt.
Ich muss zugeben, dass ich von der jüngsten Entwicklung enttäuscht bin. Auf keinen Fall habe ich damit gerechnet, dass die Regierung ihr schriftliches Versprechen nicht einhalten würde. Darum haben wir am vergangenen Freitag eine 2-wöchige Frist gestartet, die am 5. November abläuft. Bis zu dieser Zeit möchten wir eine klare Antwort vom Gesundheitsminister hören. Nicht einmal bei den Verhandlungen der Sozialpartner haben wir bisher erfahren können, wie es mit dem Versprechen der Regierung weitergehen wird. Wir wollen keinen Druck ausüben, sondern nur wissen, wie es 2012 mit der Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Memorandum sein wird.
Gesundheitsminister Leos Heger aber scheint derzeit keine ganz klare Antwort geben zu können. Bei einer Pressekonferenz verwies er darauf, dass in dem Memorandum mit den Gewerkschaften nicht die Rede ist von Lohnerhöhungen gleich ab Januar 2012.
Wir haben bestimmt vor, die Löhne der Ärzte sowie des Pflegepersonals in den Krankenhäusern zu erhöhen. Wir haben es versprochen und werden unser Versprechen einhalten. Die Tatsache, dass die Gewerkschaften jetzt ein Ultimatum stellen, halte ich für eine übertriebene Sache. Das Gesundheitssystem befindet sich in einer besseren Lage als in den vergangenen 2 Jahren. Da erreichte das Defizit im Gesundheitswesen rund 400 Millionen Kronen. Die Prognosen für dieses Jahr rechnen mit einem halb so hohen Defizit. Es ist zu sehen, dass das Gesundheitssystem allmählich saniert wird.
Die Gewerkschaften haben bereits einige Wege beschrieben, wie sich das Geld für die Lohnerhöhungen finden ließe. So könnten die notwendigen umgerechnet rund 300 Millionen Euro beispielsweise durch die Befreiung von Medikamenten und medizinischem Material von der Mehrwertsteuer zusammenkommen. Mittlerweile kämpfen bereits 3 Gewerkschaftsverbände für die Lohnerhöhungen. Die erste Gewerkschaft LOK haben sich auch noch 2 Verbände der Beschäftigten im Gesundheitswesen angeschlossen. Insgesamt vertreten alle 3 Gewerkschaftsverbände rund 48.000 Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie weiteres Krankenhauspersonal.
Martina Schneiberger war mit einem Bericht über Gewerkschaften, die Politiker beim Wort nehmen wollen. Wir schauen in den Norden der Republik und weiter noch über die Grenze bis nach Deutschland. Die tschechisch-deutschen Kulturtage bringen bereits seit 13 Jahren Kultur aus beiden Ländern in den Raum Dresden und Ústí nad Labem. Veranstaltet werden sie von der Brücke Most Stiftung in Dresden. Der neue Jahrgang startet am Mittwoch. Einen Vorgeschmack auf das Programm gibt der Projektleiter Reinhard Hesslöhl von der Brücke Most Stiftung. Das Interview mit ihm führte Lena Drohmer.
Herr Hesslöhl, ja. In der Euroregion Elbe-Labe wird es demnächst viel zu sehen, zu hören und zu bestaunen geben. Vom 26. Oktober bis zum 13. November finden die 13. Tschechisch-Deutschen Kulturtage statt. Können Sie unseren Hörern kurz erzählen, worum es dabei gehen wird?
Die Tschechisch-Deutschen Kulturtage gibt es ja schon seit 1999 und wir haben immer ein sehr buntes Programm gehabt, in dem wir alle Genres berücksichtigen. Also es ist also durchaus beabsichtigt, hier ein Potpourri der tschechischen Kultur im breitesten Sinne zu repräsentieren. Allerdings haben wir jedes Jahr einen Höhepunkt und auch in diesem Jahr wird es einen Höhepunkt geben, einen Schwerpunkt. Und der heißt 40-jähriges Jubiläum der Partnerstadt Dresden und Ostrava. Und in dem Zusammenhang haben wir auch unser Programm ausgerichtet und einen kleinen Schwerpunkt gelegt in nahezu auch allen Genres. Es wird Ausstellungen geben, Filme, Musik aus Ostrava und auch eine literarische Begegnung. Es gibt andere Jubiläen, die wir noch bei uns haben. Es gibt einen Kicker Cup zum 10. Mal in Dresden. Dann gibt es die Becherow-Gasgar-Nacht, auch ein Highlight mittlerweile eben in Dresden zum 5. Male, weil es das Publikum auch fordert.
Bei einer der Veranstaltungen stellt der Fotograf Viktor Collage seine Bilder aus. Worauf darf sich der Besucher freuen?
Ja, Viktor Collage hat sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen Bildern, mit seinen Fotografien, vor allem Ostrava von einer Seite zu zeigen, die vielleicht nicht so bekannt ist, also immer ein bisschen hinter den Kulissen zu fotografieren, also auch wo, sagen wir mal, der Alltag etwas näher hervorgehoben wird und das in seiner eigenen individuellen Weise eben die Dinge zu fotografieren. Und in dem Sinne möchte er natürlich mit seiner Ausstellung auch die Stadt Ostrava bei den Dresdnern entsprechend bekannt machen.
Musik darf nicht fehlen, wenn es um Kultur geht. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung quer durch verschiedene Genres. Worauf haben Sie bei der Auswahl der Gruppen und Orchester geachtet?
Natürlich auf die Qualität. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir natürlich schauen, dass wir entsprechende Formationen, Gruppen und Einzelkünstler anbieten, die ihr Land von der Qualität her sehr gut präsentieren. Und es geht also quer durch alle Musikgenres auch, ja. Also angefangen auch von der Klassik über Jazz, Folk, Folklore und bis hin zu Pop und Rock. Und das hat sich auch also bisher sehr, sehr gut bewährt. Zum Teil werden uns die Gruppen angeboten aus Tschechien selbst. Zum Teil haben wir selber also die Idee, wir hätten gern diese Gruppen. Und so kommt das Programm zustande.
Und bei welchem Konzert wird wohl am meisten getanzt?
Ja, mit Sicherheit bei der Gruppe Radegast. Das ist eine Zimbalgruppe aus der Nähe von Ostrava. Und, das sind vier Musiker, die natürlich sehr, sehr tanzbare Musik spielen. Und es ist im Folklore-Bereich eigentlich zu Hause. Und da dürfte es eigentlich den ganzen Abend also so zugehen, dass man die Beine nicht mehr stillhalten kann.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Heslö.
Bitteschön.
Qualität ist bei den Kulturtagen wichtig, denn die Musikgruppen vertreten ihr Land. Das gleiche Motto scheint sich auch die tschechische Tennisspielerin Petra Kvietova auf die Fahnen geschrieben zu haben. Viele Jahre haben die tschechischen Sportfans auf jemanden wie sie warten müssen. Eine Tennisspielerin, die an die großen Zeiten von beispielsweise Jana Novotná anknüpft. In diesem Jahr hat der 21-jährige Shootingstar bereits 5 Turniere gewonnen, ganz zuvorderst natürlich Wimbledon. Nun steht das Masters-Finale in Istanbul an, mehr von Till Janser.
Sen se stala realitou! Petra Kvitová je vybledonskou vítězkou!
Es war ein Sensationssieg in Wimbledon. Vor allem dieser Triumph hat Petra Kvitová in die Weltspitze katapultiert. Vor einem Jahr noch stand Rang 34 zu Buche, nun ist die hochgewachsene Tennisspielerin Dritte der Weltrangliste. Und dies bedeutet auch, das erste Mal seit den Zeiten von Jana Novotná nimmt wieder eine Tschechin am Masters teil. Am Dienstagnachmittag startet dieser Saisonabschluss in der türkischen Millionenmetropole Istanbul. Petra Kvitová. Sie freue sich darauf, das sei klar, und sie hoffe, dass es Spaß machen werde, so die derzeit beste Tschechin bei der Pressekonferenz am Sonntag. Der 21-jährige Jungstar spielt in der roten Gruppe zunächst gegen die Russin Vera Svonareva, dann gegen die dänische Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki und schließlich gegen die Polin Agnieszka Radwanska, die sich als Letzte zum Masters qualifiziert hatte. Kvitovas Trainer David Kotisa befand nach der Auslosung, es hätte auch besser kommen können für seinen Schützling.
S tou Věrou hraje nerada, naposledy s ní prohrála, s Karolínou vyhrála ve Wimbledonu.
Gegen Vera Svonareva spielt sie ungern, zuletzt hat sie gegen die Russin verloren, gegen Caroline Wozniacki hat sie nur in Wimbledon gewonnen. Wir werden sehen, der Belag in Istanbul scheint langsamer zu sein, als wir gedacht haben, aber Petra fühlt sich gut. Doch Kvitová gibt sich kämpferisch. Die Flinte schon vorher ins Korn zu werfen, das gilt bei ihr nicht. Auch sie bewertet ihre Gruppengegnerinnen, beginnend mit Vera Zvonareva, gegen die sie am Dienstag ins Turnier startet.
Gegen Zvonareva habe ich zwar zuletzt verloren, aber den ersten Satz hatte ich für mich entschieden. Deswegen denke ich, dass es in der Halle anders sein wird. Caroline Wozniacki ist gut auf den Beinen unterwegs und erläuft sich viele Bälle. Sie ist also unangenehm. Und Agnieszka Radwanska spielt unorthodox. Das ist auf seine Weise auch schwierig. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme.
Mut machen müsste Kvitová, dass sie in der Halle in dieser Saison eine makellose Bilanz aufweist. Keine einzige Begegnung hat sie bei den Indoor-Turnieren verloren. Und das Problem mit dem langsamen Belag? Kvitová verweist auf ihren letzten Turniersieg vor 10 Tagen in Linz.
Bisher stört mich das nicht. Natürlich bleibt zum Beispiel der Sliceball manchmal liegen, aber das ist nicht so schlimm. In Linz war es genauso. Je mehr aber auf dem Belag gespielt wurde, desto schneller wurde er. Ich hoffe, dass die Mädels lange Begegnungen austragen und der Belag schneller wird.
Sollte für Petra Kvitová alles gut gehen in Istanbul, dann winkt dickes Geld. Die ungeschlagene Siegerin darf insgesamt 1,75 Millionen Dollar nach Hause nehmen. Solche Summen gab es 1997 noch nicht. Aber erwähnt werden muss dieses Jahr dennoch. Damals gewann nämlich mit der bereits erwähnten Jana Novotná zuletzt eine Tschechin das Masters.
Sollten Kvitovas Qualitäten zu einem Erfolg führen, winkt also nicht nur Ruhm, sondern auch das große Geld. Sie hörten einen Bericht von Teljanza. Um Qualität geht es auch in unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Vor kurzem habe ich ein Interview mit Marcin Bobrowski aus Bremen geführt. Nach seinem Volontariat in einer deutschen Regionalzeitung wollte der Bremer mit kaschubischen Wurzeln ins Ausland und bewarb sich um eine Stelle als Redakteur bei der Landeszeitung, dem Presseorgan der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Vergeben wird die Stelle vom Deutschen Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, das regelmäßig Redakteure und Kulturmanager nach Mittel- und Osteuropa entsendet, um die deutschen Minderheiten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Nach nunmehr 2 Jahren bei der Landeszeitung kehrte er ins norddeutsche Bremen zurück und zog für Radio Prag ein Fazit.
Heute am Mikrofon.
Herr Bobrowski, vielen Dank, dass Sie sich zu einem Interview bereit erklärt haben. Sie waren jetzt Redakteur bei der Landeszeitung, der Zeitung der deutschen Minderheit hier in Tschechien, wurden aber da aus Deutschland entsendet. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, wer Sie geschickt hat und warum?
Also entsendet wurde ich durch das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Das ist eine Mittlerorganisation des Auswärtigen Amtes, die Kulturmanager und Redakteure ins Ausland entsendet, speziell an Kultureinrichtungen der deutschen Minderheit in den Ländern Mittel- und Osteuropas und an deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa sozusagen als Kulturförderung, als Förderung der deutschen Minderheit.
Wie funktioniert denn so eine Entsendung? Sind Sie hier vor Ort dann in die Prozesse integriert oder bekommt man da die Anweisungen dann aus Stuttgart?
Also man ist zwar offiziell in Stuttgart angestellt, also hat einen Arbeitsvertrag mit dieser Institution in Stuttgart, ist aber vor Ort eingebunden in die Prozesse in dieser Zeitung oder in dieser Organisation und hat also dann, sage ich mal, mit Stuttgart tagtäglich wenig zu tun.
Sie sind richtig ausgebildeter Redakteur. Wie hat sich denn also die Arbeit jetzt bei der Landeszeitung von der in einer deutschen Redaktion unterschieden?
Die Landeszeitung ist eine sehr, sehr kleine Zeitung mit einer sehr, sehr kleinen Auflage, mit relativ kleinen finanziellen Mitteln. Also jetzt immer verglichen mit einer großen deutschen, von mir auch aus Regionalzeitung. Also das ist schon quantitativ erstmal wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Aber auch qualitativ. Die Zeitung, das kann man verallgemeinern, die deutschsprachigen Zeitungen in Mittel- und Osteuropa sind auch qualitativ meistens, also ich sag mal, relativ relativ bescheiden, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel und auch nicht die personellen Mittel zur Verfügung haben. Also von daher würde ich schon sagen, dass da ganz klar ein relativ großer Unterschied ist. Ja. Aber wenn man auf der anderen Seite natürlich sieht, mit welchen finanziellen Mitteln und vor allen Dingen auch mit welchen personellen Mitteln diese Zeitung ausgestattet ist und was dann auch hinten bei rauskommt, muss man schon auch sagen, dass da ordentliche Arbeit auch vor Ort geleistet wird. Das klappt bei der einen Zeitung etwas besser, bei der anderen vielleicht ein bisschen schlechter, aber so grundsätzlich kann man da schon sagen, dass da was Ordentliches auch erreicht wird, nicht zuletzt auch mit der Entsendung dieser Redakteure vom Institut für Auslandsbeziehungen. Und da ist dann der entsandte Redakteur aus Deutschland schon ein fester Bestandteil der Redaktion und auch einer, der also wirklich einen großen Teil auch der Arbeit dort macht.
Würden Sie sagen, eine gute Erfahrung? Ist es breiter jetzt als in der deutschen Redaktion oder eher schmaler, also das Aufgabenfeld?
Also es ist viel, viel breiter. Das kann man, glaube ich, auch für andere Zeitungen sagen. Also für große Zeitungen oder relativ große Zeitungen ist man halt einer von vielen. Meistens dann auch als junger Journalist jemand, der halt fast nur schreibt oder nur schreibt, also im Prinzip seine Artikel abliefert und gesagt bekommt, geh mal dorthin, schreib mal darüber. Grundsätzlich ist es dann halt bei diesen kleinen Zeitungen ganz anders, weil man dort alles macht, also wirklich alles, von A bis Z. Ja, also von irgendwie der Zusammenarbeit mit freien Autoren, natürlich auch selber Artikel schreiben, Artikel redigieren, bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Druck, mit der Lektorin, mit der Grafikerin, ja. Und das ist schon von der Belastung her einerseits ganz was anderes, andererseits aber auch tatsächlich eine wirklich sehr, sehr interessante also Erfahrung. Nicht nur persönlich für mich gewesen, der Auslandsaufenthalt, aber auch beruflich halt tatsächlich dieser Einsatz dann bei der Landeszeitung. Also insgesamt muss ich schon sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden.
Sie selber sind ja polnischer bzw. kaschubischer Herkunft. Hat Ihre Herkunft jetzt auch, also auch aus einer Minderheit, Einfluss auf die Arbeit gehabt oder haben Sie vielleicht einen anderen Blick auf die Probleme der deutschen Minderheit in Tschechien gehabt?
Ich denke schon, ja. Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass Minderheiten sehr, sehr spezifisch sind, sehr speziell funktionieren. Und ich glaube, wenn man da so eine gewisse Erfahrung hat, auch wenn das andere Minderheiten waren, dann ist man da so ein bisschen sensibilisiert für. Ja? Und also von daher, ich glaube schon, dass mir das genützt hat. In der praktischen Arbeit bei einer Zeitung weiß ich nicht unbedingt. Aber ich sage jetzt mal, um einfach diese Organisationsstrukturen drumherum zu verstehen, wie diese Zeitung, also gerade auch in Bezug dann auch auf den Herausgeber, wie das funktioniert drumherum, glaube ich schon, dass mir das viel, viel gebracht hat tatsächlich. Ja.
2 Jahre Arbeit. Was hatten Sie sich vorgenommen und was davon ließ sich dann tatsächlich umsetzen?
Also da bin ich schon ein bisschen enttäuscht nach 2 Jahren, muss ich gestehen. Denn ich glaube, dass grundsätzlich sehr, sehr viel Potenzial in dieser Zeitung steckt. Dass dieses Potenzial allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht voll genutzt wird dort. Ich selber habe mir eigentlich schon vorgenommen, da sind gewisse einfach journalistische Standards, deutsche Standards, denn ich meine, es handelt sich auch um eine deutschsprachige Zeitung, einfach auch mitzubringen, dort einzuführen, die Leute dafür zu sensibilisieren und ihnen auch klarzumachen, dass es wichtig ist, dass man bestimmte Sachen einfach auch so und so macht und halt nicht anders. Und das ist mir halt nicht ganz gelungen, muss ich gestehen. Ja, aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das ist sehr, sehr kompliziert, aber es ist leider nicht gelungen. Und aber wie gesagt, ich glaube, dass in dieser Zeitung sehr, sehr viel Potenzial steckt. Ich glaube auch, dass die Leser durchaus vorhanden sind, was man ja auch daran sieht, dass es in Tschechien 2 deutschsprachige Zeitungen gibt. Also die Leser, die eine deutschsprachige Zeitung lesen wollen in Tschechien, die sind auf jeden Fall vorhanden. Aber gerade bei der Landeszeitung leider nicht vollständig, also vom Potenzial her einfach nicht ausgenutzt, leider.
Gibt es denn einen konkreten Erfolg, den Sie sich ja auf die Fahnen schreiben können?
Ich glaube schon, aber das ist natürlich der Erfolg der Zeitung, der gesamten Redaktion. Also speziell, also nicht nur mein Erfolg, sondern natürlich der Erfolg von mir und dem Chefredakteur zusammen. Denn ich meine, wir haben natürlich alles zusammen gemacht. Also da will ich mir dann nicht selber an die Fahnen malen. Aber ich glaube, es ist uns gelungen, kurz nachdem ich angefangen habe, vor knapp 2 Jahren jetzt, das Zeitungslayout zu überarbeiten, also das moderner zu gestalten, bunt, also farbig auch die Zeitung herauszugeben und da auch inhaltlich so ein bisschen was zu ändern. Wir haben unter anderem eine Jugendseite, die gab es zwar auch schon vorher, aber das wurde nie wirklich eingehalten, dass dort halt ausschließlich Jugendthemen behandelt wurden. Und das ist mir oder uns, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen, dass wir das durchgezogen haben und da wirklich eine echte Jugendseite einfach draus gemacht haben. Ja, also ich denke, das würde ich so als die größten Erfolge bezeichnen.
Wie geht es nun für Sie persönlich weiter? Werden Sie in Deutschland in eine Redaktion zurückkehren?
Ich bin zwar jetzt erstmal wieder in Deutschland, werde also hier ein bisschen frei arbeiten, aber ich glaube, es wird mich hier nicht lange halten und ich werde vermutlich wieder irgendwie ins Ausland gehen, vielleicht für einige Zeit. Was mich so ein bisschen reizt seit einiger Zeit ist Russland oder der russischsprachige Bereich Ukraine. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird es dann irgendwie in diese Richtung gehen.
Ja, Herr Bobrowski, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen dann viel Glück auf Ihrem weiteren Weg.
Danke Ihnen.
Ein bisschen Schatten, aber viel Licht. Marcin Bobrowski über seine Zeit bei der Landeszeitung in Prag. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des publizistischen Teils unserer Übertragung angelangt. Unsere nächste Sendung gibt es wieder morgen, wie immer um 14 Uhr. Bis dahin heißen wir Sie gerne auf unserer Website www.radio.cz willkommen. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.